2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Freitag, 28. Oktober 2016. Es ist etwas später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel am Montag gegen den 1. FC Nürnberg. Ich bin Yannick, manche von euch haben jetzt vielleicht hier die Stimme von Alex erwartet. Der fällt krankheitsbedingt leider aus, an dieser Stelle gute Besserung. Sein Gesprächspartner, den er sich vorab organisiert hatte, bleibt aber bestehen. Das ist, wie schon öfters mal bei uns im Format, der Stefan vom Clubfans United Blog. Moin Stefan.
Hallo, moin moin.
Schön, dass das bei dir geklappt hat und du nicht auch der allgemeine. Ich habe das Gefühl, so langsam, jetzt ist der Herbst da, jetzt kränkeln die Ersten. Wenn das Wetter so langsam umschlägt und es so nass kalt wird, morgens vor allem. Also ich bin selber auch ein bisschen angeschlagen, von daher gut, dass du fit bist. Ja, wie gesagt, du warst schon öfters bei uns zu Gast, auch mit deinem Kollegen von eurem Blog, den ihr betreibt. Magst du dich trotzdem mal kurz in so ein paar Sätzen vorstellen, wer du bist, was du mit dem 1. FC Nürnberg zu tun hast und wie du überhaupt dazu gekommen bist, Fan des 1. FC Nürnberg zu sein?
Ja, also mein Name ist Stefan Helmer und ich betreibe zusammen mit ein paar Kollegen, dem Alexander Endel, Michael Schnabel, Florian Zenger, wir sind so ein Vier-Autoren-Team hier in Nürnberg, machen wir das Fanmagazin Club Fans United, das ist ein unabhängiges Fanmagazin, machen wir jetzt schon seit über 10 Jahren circa, machen da Vollberichterstattung über den 1. FC Nürnberg, also Vorbericht, Nachbericht, Interviews und so weiter, etc. Und ja, kümmern uns hauptsächlich um das Sportliche beim 1. FC Nürnberg. Fan, weil du gefragt hast, seit wann ich das bin, ja, eigentlich, ja, ich weiß es gar nicht, seit den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, als ich so 7, 8, 9 war, als ich zum ersten Mal ins Stadion mitgenommen wurde, ja, und ich bin natürlich gebürtiger Nürnberger, da war es klar, für wen mein Herz dann schlägt.
Also so ein bisschen die klassische Geschichte, irgendwann mal mitgenommen worden vom Vater oder vom Onkel oder was auch ich.
Genau.
Und dann geht das so seinen Gang. Okay, bevor wir zur aktuellen Situation kommen, mal so eine kleine Rückschau, weil ihr habt ja so in den vergangenen 10 Spielen so ungefähr alles mitgenommen, was man so an Spielergebnissen erreichen kann. Es ging ja relativ solide los mit 2 Unentschieden. Und dann kam der Hammer mit einem 6:1 gegen Braunschweig, also 1:6 aus eurer Sicht. Was denkt man da in dem Moment, wenn man im Vorjahr Dritter geworden ist und dann klatscht einem die Eintracht, die zugegebenermaßen sehr gut spielt diese Saison, klatscht einem da so deutlich weg?
Ja, es ist witzig, dass du solide sagst. In Nürnberg hat man den Start mit 2 Unentschieden gar nicht so solide aufgenommen. Das war eher ein Stotter-Fehlstart schon. Also da ist unser neuer Trainer Alois Schwarz schon heftig in die Kritik geraten, weil man natürlich sich mehr erhofft hat, gegen einen Aufsteiger in Dresden zu spielen. Ne? Da hat man sich schon einen Sieg erhofft. Und gegen Heidenheim hat man auch nur ein Unentschieden geholt und Heidenheim hat auch noch besser Fußball gespielt als wir. Also da sind wir schon derbe in die Kritik geraten und dann kam natürlich dieses desaströse Braunschweig-Spiel, wo man eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, 40 Minuten oder was, wir sind sogar in Führung gegangen, eigentlich recht guten Fußball gespielt hat und dann ist man natürlich ja in Einzelteile zerfallen und das war natürlich schwer erklärbar und es hat auch viele desillusioniert, weil man natürlich wieder hoffte, dass man wieder oben angreifen kann. Nach dem Braunschweig-Spiel haben wir gewusst, wir müssen jetzt erstmal wieder kleinere Brötchen backen.
Ja, also ich meine solide auch eher, also vielleicht ist es auch ein bisschen durch unsere eigene Sicht geschuldet, weil wir denkbar schlechter gestartet sind. Aber klar, wenn da die Ansprüche ganz andere sind, dann ist man, wobei auch immer die Frage ist, ne, also ich meine, Heidenheim zeigt ja auch, dass sie die Saison auf jeden Fall, weiß ich nicht, vielleicht nicht unter den ersten 3, aber unter den ersten 5 bis 7 oder so auf jeden Fall mitspielen können und werden, denke ich. Und Dresden ist eigentlich immer mit Vorsicht zu genießen. Also es war jetzt auch, war ja auch keine Laufkundschaft so gesehen.
Ja, jetzt so nach 10 Spieltagen in der Nachbetrachtung, dann muss man sagen, hey, das Unentschieden gegen Heidenheim war gar nicht so schlecht.
Ja.
Und an Dresden hat man auch gesehen, dass die den VfB Stuttgart zu Hause mit 5-0 heimschicken können. Also
ja,
unterm Strich war es dann eigentlich auch noch ganz in Ordnung, ja.
Okay, dann ging es nach dieser Klatsche, ging es dann, müsstet ihr euch erstmal sammeln, so wie es aussieht. Dann gab es 3 Niederlagen. Unter anderem auch ein Derby gegen Fürth. Und dann habt ihr so die Wende geschafft. Weiß ich nicht, gab es da irgendwie so einen Punkt, der so irgendwie, wo die Mannschaft sagt oder wo der Trainer sagt oder wo ihr als Fans sagt, da hat es irgendwie, weil ab dem 7. Spiel, da gab es die letzten 4 Spiele in Folge alle gewonnen. Was ist da
Ja,
passiert?
gute Frage. Ich glaube, dass der Trainer, der hat ein bisschen gebraucht, um da vielleicht auch Zugriff oder die Mannschaft in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass uns so ein bisschen dasselbe Schicksal ereilt hat wie allen Mannschaften, die in der Relegation gescheitert sind, dass die, wie gesagt, den berühmten Meter weniger gegangen sind. Unterbewusst natürlich, ne? Ich glaube nicht, dass das einer mit Absicht macht, aber das hat sich schon ein bisschen so angefühlt. Und das ging eigentlich schon im Derby los. War unglücklich mit 2-1 verloren, aber da hat man schon gemerkt, das ist was anderes. Die Mannschaft spielt anders. Wir waren eigentlich gegen Fürth die klar bessere Mannschaft, haben ein wirklich selbstverschuldetes Gegentor bekommen und dann haben wir noch einen dummen abgefälschten Ball reinbekommen und das waren eigentlich so im ganzen Spiel die einzigen Chancen, die Fürth hatte und wir hatten eigentlich die deutlich besseren Spielanteile und die größeren Torchancen, haben aber die Tore nicht gemacht. Das war so der Turnaround und das Schlüsselspiel, glaube ich, war dann in Bielefeld, wo eigentlich am Anfang alles gegen uns läuft, ne? Wo man eigentlich gedacht hat, oh Gott, das Spiel verlieren wir jetzt wieder, weil wir bekommen den Elfmeter, den verdattelt Jude Burgstaller kläglich, schießt den Ball quasi direkt dem Torwart in die Arme. Und dann schaffen wir aber den Turnaround, wir kriegen noch das Gegentor und schießen dann aber in der Halbzeit 3 Tore und drehen das Spiel um. Ich glaube, das war so ein Knackpunkt, und ab da lief es dann eigentlich.
Ja, offensichtlich. Also jetzt dann Siege gegen Bielefeld, Union, gegen KSC und Hannover 96. Kann man schon mal machen.
Ja, das war ordentlich. Vor allem das Spiel auch gegen Union Berlin, die ja bis dato, also wo wir gespielt haben, waren die ja so die Mannschaft der Stunde, sind jetzt immer noch gut dabei. Dass man die geschlagen hat, und auch die Art und Weise, wie man sie geschlagen hat, dass man da nicht jetzt irgendwie, dass das nicht irgendwie ein Zufallssieg war, sondern dass am Ende jeder gesagt hat, ja, das war auch ein verdienter Sieg, wie man eingefahren haben. Ja, das war schon richtig gut.
Also, dass man gemerkt hat, man kann mit denen, die gerade oben mitspielen, auch durchaus mithalten.
Genau.
Okay, also das bedeutet unterm Strich, nach 10 Spielen steht ihr jetzt auf dem 8. Platz mit 14 Punkten. 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, also totaler Durchschnitt jetzt. Und ein Torverhältnis von 19 zu 18, also so
Spielt natürlich,
solide.
ja,
Ja.
bei den 18 Gegentoren spielt natürlich das Braunschweig-Spiel erheblich
Ja,
mit ein.
klar, ja, klar. 19 gegen 12 oder 19 gegen ein bisschen weniger,
Das
sähe schon besser aus,
4
das
zu 5 in
stimmt.
Bochum.
Stimmt, da sind auch so viele Buden gefallen, stimmt. Das war auch krass. Okay, das ist so, jetzt sind wir schon, Stand jetzt, also wo siehst du den ersten FC Nürnberg jetzt so, Stand jetzt? Wo geht das hin? Kann man sich da jetzt stabilisieren oder ist eigentlich jedes Spiel, was kommt, eine neue Herausforderung und man fragt sich, können wir das oder können wir das nicht?
Ja, das war eigentlich so die Frage vor dem Karlsruhe-Spiel. Da war so die einhellige Meinung, so hier auch in Medien und im Umfeld, dass das Spiel in Karlsruhe ein richtungsweisendes Spiel wird. Das haben wir 3-0 gewonnen und haben danach noch Hannover geschlagen und das auch wieder ähnlich wie gegen Union Berlin, nicht unverdient, sondern schon sehr verdient. Ja, ich sehe uns eigentlich ganz klar, ich bin Clubfan, ne? Ich sehe uns natürlich lieber oben als unten. Zweite Liga ist immer schwierig, weil, wie gesagt, da kann jeder jeden schlagen. In dieser Saison ist es vielleicht sogar noch ein bisschen enger als letztes Jahr, weil du, ich glaube, aktuell hast du bloß Braunschweig, die da vorne wegmarschieren. Der Rest ist trotzdem noch immer recht eng beisammen und da verliert auch immer mal einer und rennt nicht Braunschweig hinterher, so ungefähr. Ja, es bleibt spannend. Also ich glaube, in Nürnberg, Alois Schwarz macht jetzt hier gute Arbeit und wie gesagt, ich hoffe, dass es mehr nach oben als nach unten geht.
Ja, mit der Formulierung, da kann jeder jeden schlagen, das ist ja auch so eine schöne klassische Trainerformulierung. Ich glaube, so oder so ähnlich hat Alois Schwarz sogar in der Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gesagt. Ihr habt mit ein paar Dauerverletzten zu kämpfen, unter anderem unseren Ex-Spieler Alushi.
Ja.
Und irgendwie noch 3, 4 andere. Sind das Kräfte, die euch sehr fehlen oder gibt es da adäquaten Ersatz momentan?
Also bei den Langzeitverletzten, da gehört ja Alushi, wie du schon sagtest, dazu, Tuan Parker, Erras und Markreiter. Erras und Markreiter schmerzen uns natürlich sehr, weil neben Markreiter ist auch Bultus aktuell, der andere Innenverteidiger, angeschlagen. Und ja, das tut uns schon weh. Da merken wir schon, dass uns da Substanz fehlt. Momentan wird auch schon gegen Schalke und auch schon im Spiel gegen Hannover durch Lukas Mühl wurde da Bultus zum Beispiel ersetzt. Der macht's nicht schlecht, das ist ein ganz junger Spieler, aber der macht eben auch Fehler. Und das ist natürlich so eine kleine Schnittstelle, wo man es knacken könnte. Auf der anderen Seite, Möwald und Behrens, glaube ich, sind auch noch fraglich momentan. Ich glaube aber, dass beide spielen können. Mhm. Ja, von daher sind die einzigen Ausfälle, die uns wirklich wehtun, eigentlich die Patrick Erras, der jetzt schon ziemlich lange mit seinem Kreuzbandriss ausfällt, und natürlich Georg Markreiter.
Okay. Nun habt ihr ja, wann habt ihr gespielt? Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch, ne?
Mittwoch, ja.
Ja. Zumindest vom Ergebnis her und was, wie man so hört, von der zweiten Hälfte her schon sehr umkämpft gegen Schalke, 2-3 verloren. Wie kann man jetzt, habe ich mich gefragt, wie kann man das Spiel im Pokal mitnehmen in die Liga? Also also ich würde zum Beispiel bei uns würde ich sagen, dass die Mannschaft wieder gesehen hat oder dass auch wir Fans gesehen haben, dass die Mannschaft, wenn sie will, auch zumindest kämpfen kann, auch wenn es dann spielerisch am Ende nicht reicht, aber zumindest draufrennen, einfach mal in den Zweikampf reingehen und nicht einfach zugucken. Ich habe jetzt das Spiel von euch nicht gesehen, aber was kann man da von der Einstellung, von der Leistung her mitnehmen in die Liga?
Also es war ein schwieriges Spiel gegen Schalke. 2-3 hört sich ganz gut an. Es hätte auch viel schlimmer kommen können, ne? Mhm. Wenn Schalke seine Chancen da genutzt hätte. Die erste Halbzeit, die haben wir eigentlich, ja, da haben wir genau den Fehler gemacht, dass wir das versucht haben, was sich vielleicht auch viele in den Relegationsspielen gegen den Erstligisten, gegen Eintracht Frankfurt gewünscht hätten, dass wir da mitspielen, dass wir da mutiger sind. Das waren wir. Wir haben versucht mitzuspielen. Wir waren mutig und haben uns dann die Tore gefangen. Und dann stand es halt zur Halbzeit 0-3 und du wusstest eigentlich, ja, der Käse ist hier gelaufen. Ne? Also das Versuch war es wert, so ungefähr. Aber ja. Unsere Pokalsaison ist jetzt hier in der Halbzeit schon zu Ende. Dann hat man ein bisschen Glück auch am Anfang der zweiten Halbzeit, weil da hätte Schalke durchaus erhöhen können. Dann hat man gemerkt, Schalke nimmt ein bisschen den Druck raus, geht es ein bisschen lockerer an, und dann haben wir aber wieder angezogen und wurden auch prompt belohnt mit Toren. Das eine haben wir zwar ein Eigentor, aber das haben wir eigentlich fast erzwungen. Das andere war ein klarer Elfmeter. So haben wir es nochmal spannend gemacht und am Ende waren die Fans eigentlich alle zufrieden im Stadion und haben der Mannschaft nochmal applaudiert. Was man da mitnehmen kann, ich denke, die zweite Halbzeit kann man da ganz klar mitnehmen, wobei wir eigentlich nach den 4 Siegen jetzt in der Liga eigentlich nicht viel Motivation brauchen. Ne? Und das muss man nicht aufbauen. Wir haben gegen Schalke 04 2-3 verloren. Das ist in Ordnung, das kann passieren. Schalke ist auf jeder Position um ein Vielfaches besser besetzt als wir. Von daher munter putzen, weitermachen.
Okay. Ja, dann wurde auf der Pressekonferenz gesagt, wenn wir jetzt so langsam auf das Spiel am Montag kommen, mit 2600 habt ihr euer Kontingent komplett ausgeschöpft.
Ja.
Wirst du auch da sein oder guckst du dir das vom Fernseher an?
Hamburg ist am Montagabend leider zu weit für mich.
Ja, so geht es mir auch mit vielen Spielen. Ich wäre auch gern nach Würzburg gefahren die Woche drauf für uns, aber wie du schon sagst, lange Strecken auf Montag spielen ist immer Käse. Freitags kann man das immer noch irgendwie hinkriegen.
Ja.
Wenn man irgendwie früh losfährt oder früh von Arbeit abhaut, aber naja, okay. Wo verfolgst du die Spiele dann?
Ich würde es mir auf Sky wahrscheinlich angucken, zu Hause.
Einfach zu Hause auf der Couch, okay.
Genau.
Gut. Wie würdest du es einschätzen? Was wird das für ein Spiel?
Ich glaube, es wird ein extrem schwieriges Spiel, weil St. Pauli, glaube ich, aktuell ganz schwer einzuschätzen ist, vor allem gerade nach der Brandrede von eurem Trainer, von Ewald Lienen. Das ist natürlich gefährlich, sowas weiß man nicht. Ist es jetzt die letzte Patrone, die Lienen da verschossen hat? Ne? Jetzt stellt sich die Frage, hat die Mannschaft noch so viel Respekt vor dem Trainer und reißt sich am Riemen und stößt den Bock um und wirft alles rein? Oder ist vielleicht da schon ein Tischtuch zerrissen? Ich bin da natürlich weit weg von St. Pauli. Ich sehe das bloß aus der Ferne, habe bloß quasi diese Pressekonferenz, diese Brandrede von Lienen gesehen und bei mir kam sofort der Gedanke, ups, Da hat sich aber was angestaut und wenn der Trainer dann schon immer die Mannschaft in die Pflicht nimmt, wenn es dann schon so weit ist, wenn er sich schon nicht mehr schützend vor die Mannschaft stellt, sondern mehr schon am Anprangern ist, ist immer gefährlich. Aber wie gesagt, da bin ich zu weit weg. So gesehen würde ich sagen, ja, 50-50 muss man mal gucken. Ne? Also wir haben natürlich Selbstvertrauen. Wir haben viel Selbstvertrauen in der Liga gesammelt. Wir haben jetzt auch die letzten Spiele alle zu null gespielt. Wenn da kompakt auftreten, denke ich, am Millern-Tor. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ja, um auf die PK nochmal zurückzukommen, die du ansprichst. Er hat halt vorher in sämtlichen, weiß ich nicht, entweder in Interviews nach dem Spiel oder auch in Pressekonferenzen so mantramäßig gesagt, die Mannschaft möchte da zusammen raus und wir schaffen das und wir kommunizieren ganz viel. Und das konnte man so, also zumindest mir ging es so als Fan dann irgendwann nicht mehr hören, wo man sich so denkt, ja, haben wir jetzt verstanden, ihr versucht es, aber es klappt ja anscheinend nicht. Und ich persönlich fand es ganz gut, dass er da mal ein bisschen Tacheles geredet hat sozusagen.
Ja, glaube ich auch, dass das dem Fan von St. Pauli richtig gut tut, sowas. Ne? Aber so aus der Ferne betrachtet, so objektiv betrachtet, wenn man da nicht so drinsteckt und das so ein bisschen so von außen beäugt, dann denkt man schon, das ist eine gefährliche Gemengelage.
Ja klar, ist halt die Frage, wie es jetzt angenommen wird. Ne? Wobei halt, wie gesagt, das Spiel gegen Hertha gezeigt hat, dass sie durchaus kämpfen können, auch wenn es am Ende nicht langt. Aber sie sind wirklich dann immer wirklich auch mal den Ball hinterher und haben nicht gedacht, okay, jetzt kann ich den nicht mehr kriegen, jetzt muss der andere sich kümmern. So. Also die Verantwortung immer so abgegeben, das war ja vor allem das, was Ewald da sehr bemängelt hat, dass sich da keiner in der Verpflichtung sieht. Ja, wird man sehen, wie wir da, also ich denke, es wird ein kämpferisches Spiel und muss man mal sehen, wie das dann, also wahrscheinlich wird es wie so eine knappe Nummer, ich weiß gar nicht, war das bei euch zu Hause oder war das bei uns, wo da damals, ich erinnere mich nur an so ein Kopfballtor von Sobich, der irgendwie in der letzten, war das ein Kopfballtor, ich weiß gerade gar nicht.
In der letzten Minute so ungefähr?
Genau,
das war, so glaube ich, vor 2 Jahren.
Ja, vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich per Kopf oder ob er den anders irgendwie reingewuchtet hat.
Da haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, haben, glaube ich, das Spiel dominiert, hatten richtig gute Torchancen, haben die nicht gemacht und kriegen dann in der letzten Minute, wo wir, das weiß ich noch sehr gut, weil wir da alle gedacht haben, ja okay, dann nehmen wir wenigstens einen Punkt mit aus St. Pauli und dann kriegst du noch ein Tor.
Ja, und aber ich glaube, genau solche Spiele brauchen wir momentan. Weil wir haben jetzt so viele Sachen bei einer ordentlichen Leistung knapp verloren oder nur unentschieden gespielt, weil sie nicht gegen KSC und 60 so, da waren die Punkte unterm Strich einfach zu wenig am Ende. Und ja, vielleicht brauchen wir mal so ein Arschlochspiel, wo wir einfach nicht die bessere Mannschaft sind, aber am Ende stehen 3 Punkte auf unserer Seite.
Ja, hoffentlich nicht gegen uns.
Ja gut, das ist, kann man sich nicht immer aussuchen.
Ja.
Ja, willst du einen Tipp abgeben für Montag oder lässt du dich lieber überraschen?
Es tut mir leid, aber ich sage jetzt mal 0-2.
0-2, okay. Ich sage ein knappes 1-0 für uns. So wie damals.
Ja.
Es muss nicht erst in der 90. plus irgendwas fallen, aber
in der 90. tut es mehr weh, als wenn es in der ersten Halbzeit
ist. Das stimmt. Okay, dann ist es vielleicht nicht ganz so bitter. Dann machen wir es irgendwann zwischen der 70. und 80. Dann könnt ihr euch damit abfinden und dann passt das schon. Genau. Okay, dann jetzt das soweit zum Spiel. Ich hatte auf eurer Homepage, ich habe mich ja so ein bisschen noch belesen jetzt im Vorfeld. Eure Amateurmannschaften spielen auch am Wochenende. Und zwar spielen die U21 und die U17 gegen den FC Bayern und die U19 gegen Augsburg. Verfolgst du so? Also es gibt ja bei uns auch viele, die U23 viel verfolgen und da auch hinfahren. Verfolgst du auch die Amateurmannschaften oder eher nicht so?
Also von den Ergebnissen her auf jeden Fall. Aber bei uns im Autorenteam, da gibt es den Florian Zenger, der kümmert sich intensiv bei uns um die Amateure und schaut sich das auch viel an und berichtet auch immer wieder dazu und ist auch immer bei den Heimspielen zumindest mit dabei.
Ah, okay. Von allen Jugendmannschaften und nur von der U21?
Nur von der U21.
Okay, quasi. Das ist quasi die eure zweite.
Genau, die spielt in der Regionalliga Bayern.
Okay. Wie ist da so der Durchlass zur ersten? Gibt es da ab und zu mal wen, der den Sprung schafft?
Ja, momentan gibt es wieder mehr. Letztes Jahr natürlich unser Kronjuwel mittlerweile, Patrick Erras, der da quasi durchgereicht wurde in die erste Mannschaft, in die Profimannschaft und von Anhieb an mit seiner ersten Einwechslung, mit seinem ersten Spiel eigentlich solide, super gespielt hat. Ist ein defensiver Mittelfeldspieler, kam sofort rein, hat Ruhe am Ball gehabt, hat sich nicht unter Druck setzen lassen, hat sofort den Zweitliga-Fußball angenommen. Aktuell haben wir natürlich mit Cedric Teuchert einen Stürmer da, der immer wieder eingewechselt wird, momentan so eine kleine Jokerrolle hat und jetzt auch schon sein zweites Bundesliga-Tor geschossen hat. Natürlich Lukas Mühl, der momentan in der Innenverteidigung spielt, auch kein schlechter. Jetzt gegen Schalke hat Kammerbauer sein Debüt gehabt bei den Profis. Und ja, also da tut sich schon was. Muss halt sehen, es ist halt alles noch recht am Anfang, muss man halt mal so mal im Jahr gucken, wie sich die Spieler dann entwickelt haben.
Ja, klar. Ich meine, gut, der Schritt ist dann oftmals nicht zu verachten, ne? Also je nachdem auch, wie hochklassig die erste Mannschaft spielt.
Ja, jetzt ist es natürlich einfacher, wo wir in der zweiten Liga sind. Wir hatten auch immer wieder viele Talente, wo wir Erstligist waren, die da rangeschnuppert haben, die auch immer wieder mal gespielt haben und die ja, wo wir uns auch Hoffnungen gemacht haben, dass die dann durchstarten und den Durchbruch starten. Aber von denen hat es leider, ich glaube, nur Philipp Wollscheid hat es geschafft, der jetzt irgendwo in England bei Stoke City, glaube ich, spielt. Okay. Und ansonsten ja, sind die jetzt alle, wie man schon sagt, in der Versenkung verschwunden. Ne?
Ja gut, da ist die Luft vielleicht doch ein bisschen sehr dünn dann in der ersten Liga. Wenn man so mit der zweiten in der Regionalliga spielt, ist das schon ein immenser Sprung. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas, was bei euch gerade brennt, nicht brennt?
Ja. Mich wundert, dass du gar nicht nach Michael Meske gefragt hast.
Das mag daran liegen, dass ich ja eingesprungen bin. Vielleicht hat der Alex da mehr nachgehakt. Okay. Ich habe mich jetzt nur wirklich sehr grob belesen. Du kannst gerne da noch drauf eingehen.
Nee, ich glaube, wir sind in Nürnberg sehr zufrieden mit ihm. Ich glaube, das war in Anführungsstrichen ein guter Transfer für uns.
Okay.
Ist ein sehr, sehr geradliniger Typ, von der Rhetorik sehr, sehr gut. Was er natürlich gleich von Anfang an geschafft hat, war das Vertrauen der Fans und der Mitglieder zu gewinnen, gerade auch auf der letzten Jahres-VfB-Sammlung. Sehr gute Rede gehalten, transparent die finanzielle Lage präsentiert, aber auch keine Panik aufkommen lassen. Wir sind ja finanziell jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet. Mhm. Das macht er gut.
Also alles solide bei euch momentan. Also auch wenn man die sportliche Leistung noch ein bisschen ausbauen kann dann jetzt.
Finanziell ist es natürlich nicht solide, aber zumindest auf den Vorstandsposten fühlt es sich sehr solide an und es macht Hoffnung, dass Michael Meske den Kahn aus dem Dreck ziehen kann.
Okay. Wo steht ihr da finanziell in der Liga betrachtet?
Ja, wir haben natürlich Schulden, ne? Wir haben natürlich hohe Verbindlichkeiten. Das ist natürlich alles noch Altlasten, sage ich mal, aus dem Abstiegsjahr, wo wir natürlich, wie es jeder andere Verein auch gemacht hätte, wahrscheinlich an unserer Stelle, versucht hat, mit Risiko und viel Geldeinsatz einen Aufstieg zu erzwingen. Das ist uns nicht gelungen, das ging eher nach hinten los und ja, daran haben wir jetzt aktuell zu knabbern und uns wird nichts anderes übrig bleiben, als wieder Transfererlöse zu erzielen. Das ist halt momentan unser Los. Mhm.
Also eine gute zweite Liga spielen und dann die besten Spieler abgeben, um sich ja, finanziell zu...
Das klingt jetzt ein bisschen... ist natürlich mit einem Lachen und einem weinenden Auge, aber wenn Patrick Erres wieder fit wird und der spielt so weiter wie vor seiner Verletzung, dann weckt er natürlich Begehrlichkeiten in der ersten Liga, das ist ganz klar. Mhm. Und natürlich ist es schade dann, wenn du so einen Spieler hast, der hier noch aus der Region kommt, der hier den Durchbruch schafft, wenn du den dann abgeben musst, auf der anderen Seite musst du sagen, ja, wir brauchen aber das Geld. Ne?
Ja. Das ist dann immer die bittere Pille, die man schlucken muss.
Ja.
Gut. Sonst hättest du jetzt nichts weiter anzumerken. Nein. Noch irgendwie. Okay. Dann danke ich dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Wünsche dir ein hoffentlich unterhaltsames Spiel am Montag auf der Couch. Ich werde wahrscheinlich in meine Stammkneipe gehen hier in Berlin. Ich bin ja auch Exil-Fan. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt.
Alles klar, vielen Dank.
Okay, noch einen schönen Abend. Ciao.
Ciao.